finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Thema heute ist nämlich, das Gastrogewerbe wird digitaler. Und ich habe einen tollen Interviewgast dabei und da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil es ein tolles Thema ist. Und zwar habe ich heute den Dr. Olaf Mecker, dem Chief Data Officer von Hospitality Digital, einer Tochter der Metro AG. Grüß dich, Olaf.
Grüß dich, Sven. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich bedanke mich für deine Zeit und ich finde, wir haben ein ganz tolles Thema, wo wir einen sehr starken Praxisbezug haben, weil meistens ist es immer so, Datenstrategie, das ist meistens nicht so ganz greifbar, aber ich glaube, heute ist das ein Thema, da kann jeder was mit anfangen und da bin ich sehr gespannt, was du berichtest, aber kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, deine Laufbahn vielleicht kurz erklären und wie du da auch dahin gekommen bist, das wäre, glaube ich, auch sehr spannend für uns.
Ja, sehr gerne. Fange ich mal an. Ich bin Olaf Mecker, der Chief Data Officer der Hospitality Digital. Hospitality Digital ist Part der Metro-Gruppe oder digitaler Arm, um den Hospitality-Markt zu digitalisieren. Da kommen wir ein bisschen später zu. Erstmal zu meiner Person. Meine Laufbahn hat relativ klassisch angefangen mit dem BWL-Studium. Ich habe dann promoviert im quantitativen Marketing, wo ich dann mehr in das Datenthema reinkam. Habe mich schon während des, sag ich mal, normalen Studiums auf Diplom auch für die Zahlen interessiert, hatte auch als Finance und Controlling als Schwerpunkt, wo das ganze Thema schon auch beleuchtet wurde. Aber insbesondere während meiner Doktorarbeit bin ich halt ins Kundenverhalten reingekommen. Also Kundenverhalten analysieren, wie kann man die Treiber von Kaufinteressen identifizieren, wie können wir auch Daten nutzen, um dem Unternehmen Mehrwert zu bringen, um einfach zu helfen, besser mit diesen Daten zu arbeiten. Ja, und seitdem ich raus bin aus der Uni, habe ich für verschiedene Unternehmen gearbeitet, die immer den Fokus haben auf Data Analytics. Erst für ein kleines Beratungsunternehmen in Hamburg, dann bin ich in die Plus-Gruppe gewechselt, wo ich das Thema für einen Discount-Provider auch Analytics mit aufgebaut habe, was war sehr spannend, sehr viele Learnings generiert. Bin ich wieder zurück zum Consulting, sehr lange Zeit gemacht und konnte sehr, sehr viele Branchen mir anschauen, über Banking, Touristik, Telefon, Mobilfunk, ist natürlich immer ein großes Thema. Ja, und auch Retail, wo ich jetzt gelandet bin. Und bevor ich zu dem letzten Thema komme, ich fand das sehr spannend, in diesem Beratungszeitraum zu sehen, wie die verschiedenen Evolutionsstufen von Datennutzung, Insight-Nutzung, Dashboard-Nutzung sind. Also da gab es manche, die sind sehr, sehr weit vorne gewesen. Mobilfunk, die machen das schon sehr, sehr lange. Kennst du sicherlich auch, dass da schon ordentlich was gemacht wird. Und andere, die sind dann erst gestartet oder die, da musste man erstmal auch argumentieren, warum sind KPIs überhaupt wichtig? Und das war immer ein spannendes Thema. Naja, jetzt bin ich hier an Bord bei der Hospitality Digital oder kurz HD, jetzt schon seit längerer Zeit und kümmere mich ja im Endeffekt im Großhandelsbereich darum, wie kann man Hospitality digitalisieren und mit Datenstrategien auch weiterhelfen. Und natürlich auch mit den Daten dem Kerngeschäft weiterhelfen, weil natürlich geht es auch darum, Kundenloyalität zu generieren, um mehr Umsatz zu generieren.
Okay, bevor wir in das eigentliche Thema starten, kannst du nochmal die Beziehung oder warum ist das für die Metro AG so interessant? Also warum, man kennt ja die Cash-and-Carry-Märkte von der Metro, warum ist jetzt genau das, also wir sprechen ja auch ständig davon, von diesen digitalen Geschäftsmodellen und deswegen finde ich das auch heute so klasse, dass wir darüber sprechen dürfen, aber was hat die Metro denn davon?
Ja, sehr relevante Frage. Die Metro gibt es seit 1964, ist jetzt in mehr als 30 Ländern aktiv. Also die haben einen relativ guten Pfad genommen natürlich. Der Fokus ist schon seit jeher gewesen, die unabhängigen Restaurateure, Hoteliers, Trader, Caterer mit guten Produkten zu versorgen. Und es gab bei der Metro immer Evolutionsstufen und auch strategische Entscheidungen, die wichtig sind. Und am Anfang ging es eher darum, diesen One-Stop-Shop zu haben, wo ich hingehen kann, alles kaufen kann. Seit den 2000ern kam auch das Delivery-Business dazu. Also ich kann was bestellen und es wird mir geliefert, damit einfach der ganze Weg, der ganze Aufwand für mich sich reduziert. Und das Thema Digitalisierung kam dann um 2015 rauf auf und sagte, naja, wir können zwar auch unsere Prozesse digitalisieren, aber wir müssen auch helfen, unsere Kunden zu digitalisieren. Warum unsere Kunden, die unabhängigen Restaurateure, die haben meistens gar nicht erstmal das Budget, aber auch vielleicht nicht ganz das Knowledge, wie digitalisiere ich mich. Wenn man jetzt an eine große Kette denkt, die haben ihre verschiedenen Standorte, die haben aber auch eine zentrale Verwaltung, wo dieses Thema Daten, KPIs und Analytics immer zentral gemacht werden kann. Das ist erstmal ein Wettbewerbsvorteil.
Die denken ja auch in Systemen und dann bleibt es ja gar nicht anders übrig, da auch im Analytics-Bereich das bereitzustellen. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass gerade, nehmen wir mal den klassischen Gastronom, der hat ja gar keine Berührungspunkte damit am Anfang. Ne? Also es würde mich auch mal interessieren, wenn ihr in die ersten Gespräche geht, wie reagieren die auf sowas? Also sind die offen für solche Fälle? Weil wir kennen das zum Beispiel beispielsweise aus dem Maschinenbau. Klar, alle sprechen von Industrie 4.0, aber das heißt nicht, dass sofort alle Türen aufgehen. Man weiß zwar, dass man was da tut, da sicherlich was unternehmen muss, aber wie ist das bei euch? Also wenn ihr solche Gespräche führt, seid ihr da sehr in der Überzeugungsarbeit drin oder wie läuft das Ganze ab?
Also es geht genau dahin, den unabhängigen Restaurateuren das bereitzustellen und wenn wir dann in den Realitätscheck kommen, reicht es nicht, nur die Dinge bereitzustellen. Weil ich hole ganz kurz mal aus, wir haben zwei Komponenten dahinter. Wir haben einerseits die digitalen Lösungen, also für die Hörer, die Hospitality Digital nicht so tief kennen, vielleicht auch im Gastronomiebereich nicht drin sind, vielleicht ganz kurz, wir bieten Lösungen, digitale Lösungen an, die rund um das Restaurantmanagement sich beziehen. Also wir bieten ein Reservierungstool an, wir haben einen Website-Baukasten, wir haben ein Ordering-Tool, wir haben jetzt auch ein POS-System, also ein Kassensystem. Und daraus werden ganz viele Daten erzeugt. Und diese Daten, die bereiten wir auf, die refinen und stellen in KPIs bereit. So, und jetzt kommen wir zum Kunden, weil ich glaube, es ist relativ einfach, ihm zu erzählen, naja, wir haben hier ein tolles Reservierungstool, mit dem Reservierungstool kannst du deine Arbeit digitalisieren, das hilft dir. Das ist das eine, da kommt man mit der Value Proposition relativ schnell auch an den Gastronomen ran. Oder wenn wir das Beispiel Lieferando nehmen und wir haben Dishorder, also unser Tool, wo wir Takeaway Delivery Service machen, dann können wir ihm halt auch einen Case rechnen und sagen, naja, wir haben halt eine Einmal-Fee pro Monat und du musst nicht pro Bestellung zahlen, wie es vielleicht bei den Wettbewerbern ist, sondern wenn die Bestellung darüber reinkommt, du bezahlst halt deine 50 Euro im Monat, alles, was darüber hinauskommt, das ist halt auch deins, du musst für uns keine Fee abwerben lassen. Also das ist das eine, die Überzeugung, diese digitalen Tools zu nutzen, das funktioniert darüber ganz gut, weil es relativ nah dran ist an dem Business. Wenn es jetzt dazu kommt, die Daten daraus zu nutzen, weil wir halt sagen, naja, wir stellen die Tools bereit, aber wir sammeln ja auch Informationen an, die dir im Business helfen, da muss auch mehr Change Management betrieben werden. Da kommt es ein bisschen darauf an, bin ich eher ein traditioneller Gastronom, der sich da erstmal reinarbeiten muss, oder starte ich schon von Anfang an mit der Maßgabe, ich möchte mich komplett durchdigitalisieren. Und da ehrlicherweise müssen wir über verschiedene Zielgruppen sprechen, dies quasi auch klar rüberzubringen. Und bei beiden Zielgruppen ist es aber so, ist unser Hauptzielaspekt der Simplicity. Also möglichst einfach, mundgerecht, um in unserer Industrie zu bleiben, das den Kunden
anzunehmen. Ja, Sprachgebrauch ist ja auch sowas. Ne? Wenn wir uns über dieses Thema Datenstrategie, fällt man ja sehr, sehr leicht in diese Technologiethemen auch rein. Und das darf man, glaube ich, nicht machen, sondern man muss die wirklich abholen. Stelle ich zumindest immer fest, und das wird, weiß nicht, wie da eure Resonanz auch ist, weil die können ja gar nichts damit am Anfang anfangen. Ne? Und das finde ich super, dass ihr letztendlich bereits Systeme drin habt und ihr seid ja ganz nah dran. Und ihr habt auch nicht mehr, glaube ich, die Schwierigkeit zu schauen, wie kriege ich denn die unterschiedlichen Daten zusammen, weil sie stammen ja letztendlich ja schon aus euren Quellsystemen. Und das hilft natürlich auch nochmal, dass ihr dann auch wahrscheinlich Schablonen aufbaut und auch nachweisen könnt und sagt, hey, andere können das genauso gut nutzen. Schaut ihr das doch mal an, wir haben da auch direkt die Praxiserfahrung dahinter.
Vom Datenchaos zum Datenschatz. Der Weg.
Genau. Das ist im Endeffekt genau der Kern. Also es geht darum, die Brücke zu schlagen und nicht zu sagen, okay, da ist jetzt jemand, der hat klassisch BWL studiert und dem können wir das alles anbieten. Es geht genau darum, das ordentlich hinzustellen. Und deshalb ist es weniger jetzt die Excel-Tabelle darzustellen, mehr, natürlich haben wir die Zahlen im Hintergrund, aber zu sagen, okay, what's in for me, was kann ich denn daraus lernen? Was hilft mir denn das jetzt, dass du mir das zeigst? Weil grundsätzlich ist ein Gastronom geworden, um nicht auf Zahlen zu gucken, sondern er möchte natürlich das machen, was er liebt, und das ist Gäste bewirten.
Okay. Kannst du vielleicht ein Praxisbeispiel mal aufzeigen? Also ich gebe jetzt mal eins wieder. Ich könnte mir sowas vorstellen, wenn ich jetzt alle Informationen habe und würde zum Beispiel auch externe Daten mit reinfließen lassen, wie zum Beispiel Wetterinformationen oder sogar Veranstaltungen, wo ich zum Beispiel, nehmen wir mal Raum Düsseldorf, und ich würde die mit einbeziehen in dieser Entscheidungsfindung, dass der Gastronom weiß, okay, wir haben eine bestimmte, wir wissen, Besucherströme sind abhängig vom Wetter. Dann kann ich mir überlegen, welche Gerichte könnte ich anbieten? Weil wir im Frühling sind, würde ich was anderes anbieten als im Winter. Sind das solche Ideen, die ihr auch weiter verfolgt? Oder kannst du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen?
Ja.
Wo das ein bisschen...
Ja, definitiv. Das ist von unserer Datenstrategie, die wir auch intern verfolgen, ganz wichtiger Aspekt, aber auch für die Lösung, die wir den Gastronomen anbieten. Die Musik steckt in der Kombination von Daten. Wie du gerade sagst, externe Informationen. Weil man muss sich ja immer die Frage stellen, ich sehe zum Beispiel in meinem Kassensystem jetzt meine Umsätze und ich sehe, das variiert über die Woche. Klar, Konsumverhalten ändert sich, die Leute gehen ja am Wochenende essen. Aber ich sehe auch, wenn ich dann zum Beispiel die Wochentage vergleiche, auch sehr, sehr starke Unterschiede. Und da muss man sich die Frage stellen, woher kommt denn das? Warum bin ich an dem einen Samstag profitabler als an dem anderen? Da sind Dinge mit bei, die sind klar auf der Hand. Also wenn die Sonne scheint, sollte ich vielleicht mein Schild rausstellen, ich biete Eiscreme heute an. Das ist natürlich eine Sache, wo man sagt, da könnte man schon drauf kommen. Aber das Interessante steckt dazwischen, wo man sagt, das erkennt man nicht direkt. Das sind Dinge, wo man in die Daten reingeht und sagt, naja, es hilft mir, wenn ich am Wochenende eine andere Reihenfolge auf meiner Menükarte habe, als in der Woche. Ja, das ist so dieses typische, klassische, alle kennen das, der Mittagstisch. Der ist anders aufgebaut, da haben wir das Pricing natürlich, aber ist anders aufgebaut als die Abendkarte. Und das ist was, wo dann direkt da auch Umsätze erzeugt werden können.
Nee, das ist ja wirklich spannend. Und ich glaube, dieses Potenzial, das ist ja für die meisten gar nicht erkennbar. Also wie gesagt, die kommen ja aus diesem Bereich nicht. Und dann hilft es natürlich auch da, mit Hilfe der Daten auch die entweder die Kosten zu reduzieren oder aber auch die Umsätze dadurch zu steigern. Und das ist ja wiederum ein sehr, sehr tolles Beispiel, was wir da auch haben. Ne?
Ja, und da auch nochmal drauf, auf das Thema externe Daten zu kommen, diese Anreicherung, die geben halt diese Insights. Und okay, ich sehe jetzt das, aber ich sehe halt, wie gesagt, über Wetterdaten, eventuell auch über Daten, und das ist wichtig, wo ist das Restaurant lokiert? Wo sitzt es? Ist es im Industriegebiet? Oder ist es eher in einem Familienbereich? Ist es auf dem Land oder ist es in der Stadt? Das sind Dinge, die dann zusätzlich zu den externen Informationen nochmal dazukommen. Man hat auch eine Kaufkraft dahinter. Man hat eine Einwohnerstruktur dahinter. Und man weiß genau, okay, die Situation des Italieners in der Hamburger Innenstadt, die ist anders als auf dem Land in Bayern. Obwohl es ein Italiener ist, ne? Wo man sagen würde, ja, die bieten doch das gleiche an. Nee, aber jeder kennt das, wenn ich in ein Restaurant gehe, Italiener, das unterscheidet sich irgendwie. Und dieses abzubilden, das gelingt halt nur, indem man Daten kombiniert. Andere Tool-Daten, aber insbesondere die externen Daten.
Ja, und das zeigt ja auch wieder, dass wir jetzt bei diesen Daten über den Tellerrand schauen. Das heißt, wir nehmen ja nicht nur die Gastronomen-Daten auf, sondern ihr nimmt ja auch externe Faktoren mit drauf. Und das sind wieder schöne Beispiele, weil manchmal ist das ja immer, wie kann man es greifbar machen? Was für Vorteile hätte ich denn? Und ich finde, das sind tolle Beispiele wieder, wie Unternehmen das helfen kann. Und das kann man sich ja auch als Beispiel nehmen, dass man mal so eine Branche nimmt, wo jeder auch was mit anfangen kann und versucht, diese Transformation für sein eigenes Unternehmen auch mitzunehmen und zu überlegen, wie kann ich denn mein eigenes Geschäftsmodell vielleicht digitaler aufstellen? Ne? Das sind, finde ich, auch ganz, ganz wichtige Impulse. Was mich jetzt auch nochmal interessieren wird, kannst du mal erklären, so was die Technologie bei euch hinter ist, dass man einfach mal weiß, du hast von vielen Systemen gesprochen, aber wie macht ihr das denn auch konkret?
Ja, also wir haben, insbesondere wenn es zu Daten kommt, den Ansatz, viel mit Open Source zu arbeiten und in der Cloud zu sein. Das ist im Endeffekt die Kombination, um auch skalierbar zu sein. Wir sind auf der Google Cloud Plattform unterwegs, was wir als Basis Technologie benutzen, inklusive der Komponenten, die drin sind. Also neben BigQuery, wo unsere Daten speichern, sind da auch Automatisierung wieder Cloud Composer drin. Wir haben, wir nutzen Vertex AI, wenn es um nachher so Machine Learning Pipelines geht und Co., um einfach das skalierbar zu gestalten. Und obendrauf setzen wir halt verschiedene Technologien, je nach Use Case, für die Anwendung, Forecast, ETC nutzen wir häufig Python, dass wir darüber Modelle modellieren und dann quasi auch unsere Forecast bauen. Wenn es zum Gastronomen geht, Anzeigen der Daten, haben wir verschiedene Ansätze. Wir setzen sehr viel auf Tableau in eine Integration und eine auch selbstprogrammierte Lösung in dem Tool selber. Okay. Und da hast du auch einen guten Punkt. Im Endeffekt, was wir auch aktuell gerade machen, für uns ist die Frage, kriegen wir das jetzt in ein Tool zusammengebaut, dass wir halt nicht 3-4 Tools nebeneinander bewirtschaften müssen. Das ist ein Thema, was spannend ist. Kann ich dann nachher ein bisschen noch darüber was erzählen, aber das ist halt relevant. Aber aktuell bieten wir halt verschiedene Lösungen je nach Use Case an, was im Ziel in den Dashboards versucht, die Kundenbedürfnisse bestmöglich anzugehen.
Okay, danke für den Einblick und da vielleicht auch mal eine Frage, wie du dazu stehst, weil wir erleben halt aktuell zwei Richtungen. Zum einen wieder der Weg zurück, also früher gab es sogenannte ETL-Werkzeuge, kurz für die Hörer. Mit diesen Werkzeugen habe ich halt die Datenbewirtschaftungsprozesse dargestellt und zwar mit grafischen Elementen. Das heißt, ich habe dann selber das Ganze zusammengebaut, im Hintergrund wurde das Ganze programmiert. So, wir zum Beispiel gehen ja noch einen Schritt weiter. Wir sind sehr stark auf Automatisierung auf. Also wir nutzen eher einen Low-Code-Ansatz, wo wir sehr viele Designtechniken hinterlegt haben. Aber wir erleben jetzt auch den anderen Schritt, dass man mit Hilfe der neuen Cloud-Plattformen, Microsoft, Google habt ihr zum Beispiel im Einsatz, habe ich ja auch selber sehr viele Möglichkeiten. Und gerade etwas größere Unternehmen gehen wieder zurück und fangen an, wieder manuell zu programmieren, die Datenbewirtschaftungsprozesse. Wie ist deine Einschätzung? Auch in Bezug des Fachkräftemangels, weil das, ich hatte gestern auch einen interessanten LinkedIn-Beitrag gesehen, wo dann nochmal die Frage gestellt worden, helfen solche Tools? Also brauche ich dann den Experten oder kann ich auch auf Leute verzichten oder beziehungsweise auf Leute auch ausbilden, die vielleicht nicht diese Expertise haben, weil dann solche Tools, die ein bisschen automatisierter sind, man hat ja auch jetzt in den letzten Wochen dieses Chat-GPT gesehen, da kommt ja jetzt auch sehr, sehr viel. Wie ist deine Einschätzung zu diesen Themen?
Ja, das ist so eine Art Pendelbewegung. Ne? Im Endeffekt ging es erst, alle gehen in die Cloud und das ist ein Hype-Thema. Jetzt realisieren Unternehmen, dass manche Dinge auch besser on-premise gelöst werden oder auch selbst coden. Meine Einschätzung ist, im Endeffekt in der Cloud-Lösung hast du natürlich Skalierbarkeit, die du in-house manchmal nicht so schnell aufbauen kannst. Aber was ganz wichtig ist, du hattest gerade mit dem Selbstcoding angesprochen, das Unternehmen sollte jederzeit die Möglichkeit haben, selbst die Dinge anzugehen, selbst zu programmieren, dass es nicht zu standardisiert ist. Es gibt ja bestimmte Tools, da ist es ein Closed Shop, da komme ich nicht rein. Da muss ich mir erst den Berater von dem Unternehmen holen, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Und das ist so schnell, wie ein Unternehmen häufig tickt, ist das manchmal, was auch Geschäftserfolgs ausbremst. Daher ist es für mich eher eine Frage, ja, habe ich den Server jetzt im Keller stehen oder in der Cloud? Würde ich sagen, bei unserem Modell ist die Cloud-Lösung die richtige Lösung, weil wir einfach schneller skalieren können für die Themen. Aber die Flexibilität, da selbst in die Tools reinzugehen, ist wichtig. Und da braucht man aber auch die richtigen Leute für das Programmieren, Fachkräftemangel.
Ja, genau. Wie geht ihr damit um? Also Metro und ihr als Tochter seid natürlich was, ne? Ihr habt eine Marke, also habt ihr Probleme, Leute zu kriegen oder ist das für euch, also in anderen, also wir hören bei den Mittelständern schon raus, dass es schwierig für die ist. Wie ist das bei euch?
Nee, ich glaube, das Problem gibt es überall. Auch bei der Metro ist es für uns als Metro und als Hospitality Digital sucht ja auch mit dem Markennamen zusammen. Das heißt, da haben wir schon einen Vorteil im Vergleich zum Mittelständler, das ist klar. Trotzdem ist es immer noch War of Talents und den Vorteil, den wir vielleicht durch die Marke haben, die eine gewisse Sicherheit bietet, kommt zu einem Nachteil, weil man so ein großes Schiff wie eine Metro erstmals langsam empfindet. Die HD ist nicht langsam, weil wir eher ein Corporate Startup, wie wir fungieren. Das heißt, wir sind auch am sehr schnellen Entscheidungswege. Die Metro selber hat auch effiziente Prozesse. Also will ich jetzt gar nicht hier unter den Scheffel stellen.
Das ist schon ja, nicht verstanden.
Aber ist natürlich im Vergleich zum Startup ist es nicht schnell. Ne? Und deshalb gibt es auch die Leute, die eher sagen, ich gehe lieber zum kleineren Mittelständler.
Ja. Aber tatsächlich ist ja auch dann nochmal der Vorteil, weil wir hatten ja am Anfang, welche Synergien gibt es, Metro zwischen euch, dann seid ihr nämlich das Schnellboot. Also ihr könnt ja dann relativ schnell mit neuen Produkten und neuen Ideen natürlich der Metro dann auch helfen oder auch in dem Bereich dann unterstützen.
Ja, der Schnellbootansatz, den du aufbringst, das ist genau unser Bild, was wir auch vermitteln und was auch in der Metro AG, also in unserer Mutter quasi, wo wir zugehören, ganz klar auch so gesehen sind. Wir sind auch Innovationstreiber, dass wir einfach bei uns Dinge schneller umsetzen können und dann quasi sagen, okay, das hat sich bewährt und dann integrieren wir das in eine Gesamtlösung. Das ist auf jeden Fall so. Nochmal kurz zum Thema Fachkräftemangel. Ist es schwierig, die zu finden? Wir haben noch Möglichkeiten zu finden, aber wir sind sehr international aufgestellt. Wir haben in Unternehmen aktuell 33 Kulturen. Das ist ein Thema, was aber auch gut funktioniert, wenn man es gut managt. Also das heißt, ich kann nur Positives berichten, sagen, dass wir diesen Mix an Kulturen haben, weil man aus jedem Bereich die Dinge reinbringt, um dann diese auch möglich zu machen. Aber wenn wir nur auf den deutschen Markt gucken, ist es schwierig tatsächlich. Nee, das ist für Mittelständler noch ein anderes Thema.
Da gebe ich dir recht. Ne? Und wenn ihr da, also was sehr, sehr schön oder was man ja raushört, dass ihr wirklich eine Datenkultur auch etabliert habt, auch länderübergreifend. Das ist also bei den Mittelständlern ist halt das große Problem, die haben halt nicht den Luxus, auf so eine Vielfalt von Ressourcen zuzugreifen mit diesen Erkenntnissen. Da ist meistens eine IT-Abteilung, die dann vielleicht mit 10 Leuten besetzt ist, die sollen dann zukünftig auch ein klassisches BI oder Data Warehousing abbilden, das kriegen die halt auch nicht hin. Also es ist einfach zu viel des Guten. Und bei euch ist halt so, ihr seid halt von einem Skillset sehr, sehr breit dann auch aufgestellt und könnt dann alles abdecken. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Aus. Aber natürlich für den Mittelständler, wenn da jemand kommt, der hat natürlich die Chance, sowas ganz neu dann aufzubauen. Also ist auch natürlich eine tolle Herausforderung, finde ich.
Ja, es ist es. Wenn wir zu unseren Kunden gucken, die dann, ja, je nachdem, wie groß das Restaurant ist, aber auch im Cluster immer reinfinden, es ist ja kein nichts Großes, da sehen wir tatsächlich, dass viele auch digitale Tools haben möchten, um den Fachkräftemangel auszugleichen. Also wenn du Dinge automatisierst durch die Tools, dann brauche ich vielleicht einen halben Mitarbeiter weniger, der das managt. Und das hilft ihnen tatsächlich schon. Das ist schon auch eine spannende Diskussion, die wir da haben.
Ja. Wie siehst du denn die Entwicklung oder wie ist deine Einschätzung? Was müssen die Mitarbeiter zukünftig mitbringen? Also einmal, wenn sie vom Studium vielleicht kommen als Neueinsteiger oder Berufseinsteiger, aber grundsätzlich, wie offen müssen wir sein, um solche Themen, die du ja gerade berichtet hast, eigentlich umsetzen zu können?
Wertgeschätzt, ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Ja, es ist, es geht erstmal darum, Digitalisierung zu akzeptieren als Hilfestellung und nicht als Feind. Das ist das Thema Change Management. Also wenn das erlebt ihr sicherlich auch, wenn man mit bestimmten Infos um die Ecke kommt, mit KPIs um die Ecke kommt, mit Technologien um die Ecke kommt, dann gibt es manchmal so eine Reaktanz, so einen Abstoß und sagen, oh, jetzt will mir jemand hier meinen Job klauen oder so. Ne? Das ist eine Sache, die natürlich entsteht. Die neu von der Uni auch kommen, neu reinkommen, die sind natürlich da schon erstmal positiver aufgestellt, das als komplementäres Thema zu sehen. Das bedeutet also grundsätzlich ist es erstmal ein Change-Prozess für alle, also bereit sein, Neues zu akzeptieren und das auch als Hilfe zu sehen. Und wenn du mich fragst, na, was braucht man, wenn man von der Uni kommt, dann ist es bei uns tatsächlich auch die Bereitschaft, nicht alles selber machen zu müssen, sondern auch vielleicht bestehende Technologien zu nutzen. Wenn man sagt, okay, da gibt es eine gute Lösung von einem Dienstleister, wie bei euch ja auch. Ihr habt ja etwas in place, wo man sagen kann, naja, klar kann ich das jetzt alles selbst machen vielleicht, aber es wird niemals so gut sein wie jemand von euch, der die ganze Erfahrung aus dem Business mitbringt. Dasselbe auch bei Google. Ne? Google hat da so viel reingesteckt, die ganzen Themen zu machen, nutze ich das einfach. Ich muss den Schraubenzieher nicht nochmal selber bauen. Also die Akzeptanz zu sagen, hey, da ist ein Tool, das benutze ich. Und dann eher zu sagen, wie manage ich das und wie bringe ich das für die Businessprozesse zusammen, das besser zu nutzen. Und dann, Datenkultur hast du auch angesprochen, wirklich eine Datenkultur aufzubauen und faktenbasiert zu arbeiten und weniger auf Gefühl zu gehen. Gefühle und Erfahrung sind gut, aber es sollte immer faktenbasiert sein. Ne?
Nee, das stimmt. Also das Thema, was du gerade zum Bauchgefühl, das machen ja immer noch sehr, sehr viele. Und ich fand das ein schönes Beispiel, insbesondere jetzt auch bei der Tools. Klar, die decken nicht 100% ab. Auch unsere Lösung wird nicht 100% immer alles abdecken. Aber man kann sehr viel, und wenn es schon 80% sind, ist das schon eine Menge, weil dieser Automatismus, man muss nicht immer wiederkehrende Aufgaben machen. Das ist nicht mehr zeitgemäß, weil dafür ist die Geschwindigkeit einfach zu hoch, weil die Anforderungen ändern sich auch ständig. Ihr merkt das ja auch, ihr müsst ja auch schneller reagieren. Und dann braucht man halt auch die Flexibilität. Aber ich fand den Punkt ganz am Anfang, wo du auch gesagt hast, dass ihr ja auch die Flexibilität haben wollt, das Tool euch auch nicht einschränken soll. Das ist ja auch wichtig. Ne? Das darf nicht passieren, weil dann kommt ihr auch nicht weiter. Weil dann kann es gut sein, dass man irgendwann in so einer Investitionsfalle ist und damit mit dem Werkzeug auch nicht mehr weiterkommt. Und dann kommt das nächste wieder rein und dann entsteht so eine Landschaft, die man später vielleicht gar nicht haben möchte, weil man zu viel wieder hat.
Ja, klar, man muss immer abwägen natürlich, was kann man automatisieren, aber ich kann eigentlich allen nur den Tipp geben, wenn man etwas tut, sollte man die Flexibilität haben, da auch selber für sich das zu customizen. Das ist für mich immer schon ein Thema gewesen, wo ich sonst mich sehr geärgert habe, wenn man sagt, okay, da würde ich jetzt gerne was anders machen, kann ich aber nicht. Bin ich froh, dass wir hier sind.
Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Schluss, aber kannst du nochmal vielleicht berichten, was eure aktuellen Themen sind, wo ihr gerade dran seid? Gibt es da was zu berichten?
Ja, es kommt auch erstmal wieder von unserem Produktportfolio. Wir haben verschiedene Lösungen. Ich habe vorhin gesagt, ein Website-Baukasten, Reservierungstool, ein Kassensystem. Unser ganz klares Ziel ist der Plattformgedanke. Sagen, ich möchte dem Restaurateur, dem Gastronomen nicht ein einzelnes Tool im Silo anbieten, was dann auch nicht miteinander kommuniziert, sondern eher über eine Lösung, über eine Plattform sprechen. Sagen, naja, du möchtest dein Restaurant, dein Unternehmen managen und wir haben halt eine Lösung, die alles zusammenbringt. Das heißt, einerseits im Management die einzelnen Aspekte abgebildet über deine Prozesskette. Auf der anderen Seite, das, was du da einsammelst und digitalisierst, auch für dich nutzbar zu machen. Wir haben das unter dem Thema Smart Recommendations, also Daten zu nehmen, das in mundgerechten Dashboards darzubieten, aber direkte Handlungsempfehlungen zu geben. Also nicht nur ein Balkendiagramm zu haben, wo wir beide raufkommen und sagen, ja super, ich weiß, was zu tun ist, aber der Gastronom vielleicht sagt, okay, ich sehe jetzt hier zwei Säulen, was bedeutet denn das? Diese umzuwandeln in fertige Recommendations. Sagt, lieber Olaf, stell jetzt gleich dein Schild raus mit Espresso und Kaffee, weil nachher wird die Sonne scheinen, du wirst heute richtig gut Umsatz machen damit. Und dann sagen, okay, mach das jetzt mal, das wird dir ein bisschen helfen. Also wirklich diese Empfehlung auch aufzubauen, dieses Thema Smart Recommendations aus der Verknüpfung der Daten.
Das ist genau an der Stelle, das ist ja der ganz, ganz wichtige Punkt, den du gerade genannt hast, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Da hört es nämlich bei vielen auf. Also dann ist das Berichtswesen da, perfekt, die schönsten Dashboards, aber diese Maßnahmen, was mache ich denn daraus? Das fällt vielen schwer, auch in den Fachbereichen, kriegen wir manchmal mit, dass die Controller sich manchmal zu sehr auf die Integration konzentrieren und weniger auf die Analyse und die Entscheidung oder Maßnahmen, die man eigentlich daraus resultieren sollten. Und das ist ein tolles Beispiel. Wenn ihr das auch noch toolgestützt habt, eine wirklich Empfehlung dann über das Werkzeug oder über das Berichtswesen dann kommen, ist das genau das, was man, wir sagen ja auch gerne dazu, Data Storytelling. Das ist wirklich die letzte Ausbaustufe. Und finde ich klasse, wenn ihr das schon in so einem Gesamtkonzept mit berücksichtigt.
Ja, wir haben auch bestimmte Dinge schon getestet, dass wir zum Beispiel, wir haben eine App, ne, für unsere Lösung, dass der Gastronom seine Tools bewerten kann, dass wir da Push-Notifications raufspielen und sagen, hey, mach doch was. Also wirklich nicht zu sagen, ich habe hier ein Tool, ne, das Aschenputtelprinzip und sagt, ja, jetzt muss ich den Fuß hier zurechtschneiden, damit das da reinpasst. Das muss halt zusammenpassen. Wir müssen eigentlich vom Prozess so sein, dass der Gastronom oder unser Kunde sein Verhalten nicht ändern muss, sondern dass er einfach mit Storytelling, mit actionable insights etwas anfangen kann. Einfach was seinen Businessprozess unterstützt, um einfach schneller zu werden, besser zu werden, schlauer zu werden und auch vielleicht der Kette, die gegenüber aufgemacht hat, auf was dazu entgegenzusetzen. Und das ist ganz klar das Thema. Smart Recommendations, das ist das Ziel. Und dafür müssen wir halt die Tools zusammenbringen, aber auch die Tools müssen da sein und eingesetzt werden. Es darf dann nicht so sein, dass man sagt, ja, ich habe zwar euer Reservierungstool, aber ich habe immer noch hier schön mein Buch, wo ich immer alles reinschreibe. Das ist der Change, den man halt machen muss. Aber der Rest, da sehen wir bei den Unternehmen, die das akzeptiert haben und machen, die haben deutlich, deutlich mehr Erfolg. Also es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie viel mehr Erfolg die Gastronomen haben. Naja, und wenn der Gastronom mehr Erfolg hat, hat die Metro auch mehr Erfolg. Das muss man auch sagen.
Jetzt abspeichern.
Das Fazit. Das ist ein tolles Fazit. Und das Schöne ist ja, ihr begleitet ja. Es ist ja nicht so, ihr stellt nur die Applikation oder die Software bereit, sondern ihr begleitet ja beim Change Management. Und das ist ja das Beste, was passieren kann, dass wirklich diese Transformation in die Digitalisierung auch erfolgt. Und das ist ein schönes Gesamtergebnis.
Ja, definitiv. Und ich würde das auch noch mal gerne unterstreichen, auch für die Hörerinnen und Hörer. Einige haben sicherlich die Erfahrung auch schon gemacht, ein gutes Berichtswesen hinzustellen, das ist das eine. Und das ist auch sehr komplex. Wir wissen das, wie schwierig das manchmal ist. Aber das ist leider nur 50% des Wegs. Die anderen 50% ist die Nutzbarkeit hinzubekommen, die Adaption hinzubekommen, dass der User wirklich sagt, ich akzeptiere das, ich möchte datengetriebene Entscheidungen treffen und deshalb gucke ich da drauf. Wenn beides zusammenkommt, dann ist der Geschäftserfolg da. Da muss man sich auch einfach trauen, das zu machen. Aber man darf nicht unterschätzen, dass wir immer noch mit Menschen sprechen und der Mensch muss das adaptieren. Also die Mensch-Maschine-Schnittstelle ist ja total relevant.
Ja, also wir erleben das auch beispielsweise in der Produktion. Der Produktionsleiter, der seit 20, 30 Jahren einen sehr guten Job macht und auf einmal sollen Daten helfen, da fühlt er sich nicht wohl, weil dann gehen so Alarmglocken an, jetzt kommt die Überwachung, wir wollen vielleicht Mitarbeiter reduzieren, aber das ist ja komplett falsch, sondern man muss wirklich hingehen und erstmal aufklären und sagen, warum wollen wir das machen? Wir wollen optimieren, ja, das wollen wir, aber wir wollen nicht überwachen. Und wenn man jetzt mal jetzt den Bogen spannt zum Machine Learning oder KI, sind ja genau die Personenkreise erforderlich, die ja die Expertise haben, um diese Daten zu bewerten, zu markieren für das Testen, also damit das Machine Learning auch lernt. Und das muss man, und die beste Erfahrung, die wir gemacht haben, diese Leute müssen mit rein, die müssen mitentwickeln, die müssen wir anlernen, die müssen sogar die Berichte mitbauen, weil dann kriegen die Lust darauf, haben ihr eigenes Produkt entwickelt und dann kriegt man auch diesen Transformationsprozess auch ganz gut hin. Wichtig ist, sich abzuholen, einfach ohne Abstimmung, und das klappt aber auch nicht, wenn oben die Stakeholder, die Entscheider nicht mitmachen. Die müssen es von vorne rein tragen. Das gehört, also deswegen gehört die Datenstrategie für mich ganz, ganz elementar nach oben, auch zur Geschäftsstrategie. Und wenn das gemacht wird, dann hat man genau solche Erfolge, die ja gerade oder die du gerade auch aufgeführt hast.
Ja, das ist auch der Grund, warum ich zur Hospitality Digital gewechselt bin, weil das Thema Datenstrategie da wirklich Chefsache ist im Endeffekt. Und aus dem Grund wurde die Stelle des Chief Data Officer geschaffen. Ich kann quasi die Entscheidung mit beeinflussen. Jeder Sales, Finance, etc. bringt ja seine Themen ein. Aber Daten ist ein strategisches Thema, wurde erkannt und damit kann man auch wirklich große Räder drehen, dass man sagt, okay, man kann es nach vorne bringen und dann auch wirklich etwas bewirken bei unseren Kunden dadurch. Und das ist super spannend, deshalb bin ich froh, hier zu sein und da liegt noch ganz viel vor uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren, insbesondere auch hier bei mir im Bereich. Ich freue mich drauf, jeden Tag daran zu arbeiten.
Ja, man merkt, das brennt, also man brennt für das Thema, ist ja ähnlich wie bei uns, also ich möchten ja auch unbedingt, dass wirklich die Digitalisierung kommt und deswegen machen wir auch diese Aufklärung in vielen Bereichen. Also herzlichen Dank für den sehr, sehr interessanten Austausch. Wenn man dich kennenlernen möchte, dürfen wir dein LinkedIn-Profil in die Shownotes packen. Ich würde auch gerne euch, also die Webseite von euch mit draufnehmen. Ist das in Ordnung?
Ja, auf jeden Fall. Gerne machen. Wenn Fragen da sind, bin ich immer offen und freue mich auf den Austausch. Vielleicht hast du auch, du hast ein bisschen gemerkt, ich brenne ja richtig fürs Thema. Wenn da jemand Interesse hat, das ist das Schönste für mich, was man machen kann, einfach kontaktieren. Ich bin immer für einen Schnack zu haben.
Genau. Und das sollte man vielleicht auch in Anspruch nehmen, gerade wenn vielleicht Unternehmen, die noch nicht so weit sind und nicht wissen, wie man beginnen soll, das empfehlen wir auch, sich Fokusgruppen zu suchen, aber auch vielleicht zu netzwerken und auch einfach mal über den Tellerrand zu schauen und auch sich an Leuten oder Unternehmen schon orientieren, die weiter sind, weil da kann man am meisten lernen und wenn du dich auch noch bereitstellst, das Beste, was passieren kann.
Ja, definitiv. Also, Olaf, gemeinsam ist man stärker. Man muss nicht zweimal denselben Fehler machen. Wenn man sich austauscht, dann kann man sagen, oh hey, der Kollege hat das schon ausprobiert. Es ist sinnvoll, ein strukturiertes Berichtswesen zu haben, dann kann man auch da direkt in die Richtung gehen. Also deshalb, wenn jemand Fragen hat oder sich austauschen möchte, netzwerken möchte, immer gern.
Alles klar. Dann herzlichen Dank. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge und lasst doch mal einen Kommentar da. Würde uns sehr freuen und dann gibt's bald die nächste Folge wieder. Vielen Dank.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.